Ich weiß nicht, ob ihr eine Lieblingsgeschichte aus der Bibel habt, die ihr immer wieder gerne lest. Vielleicht die Geschichte von David an dem Tag, als er sich Goliath gegenüberstellte, oder Josefs Geschichte vom Träumer zum Sklaven und vom Sklaven zum Vertrauten des Pharao. Oder eine Geschichte aus dem Neuen Testament, eine der vielen Begegnungen von Jesus mit den Menschen seiner Zeit. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in einer meiner Lieblingsgeschichten, die Geschichte von der Königin Esther. Ein Buch im Alten Testament, das nicht so leicht zu finden ist, weil es sich ein wenig versteckt und ein wenig klein ist. Das letzte der Geschichtsbücher vor dem Buch Hiob. Erzählt wird die Geschichte von Esther und ihrem Vetter oder Cousin Mordecai, der zugleich auch ihr Vormund oder ja auch Ersatzvater geworden ist, weil Esther verwaist ist. Wie es dazu gekommen ist, wird nicht beschrieben, dass sie ihre Eltern verloren hat, aber sie hat sie früh verloren und Mordecai hat sie bei sich aufgenommen, großgezogen. Und ich kann euch nur als Tipp geben, heute vielleicht mal, wenn ihr Zeit habt, das ganze Buch mal am Stück zu lesen. Das geht recht zügig, das kann man gut in einem Rutsch so durchlesen, diese Geschichte, die da beschrieben steht. Denn, ihr werdet es merken, wir werden das ein bisschen nachvollziehen, wie wunderbar beschrieben und wie lebendig das da beschrieben wird, was sie erlebt. Mit Wendungen und Überraschungen. Und trotzdem, dass dieses Buch Esther so spannend ist, wie ich finde, war es lange Zeit umstritten. Lange Zeit haben Menschen darum gekämpft, ob es überhaupt ins Alte Testament mit aufgenommen wird, in die Reihe der Bücher. Denn der größte Kritikpunkt war, es kommt mit keinem Wort Gott vor. Nicht einmal wird der Name Gottes erwähnt oder wird über ihn gesprochen oder wird irgendwas von ihm gesagt, dass er irgendwo handelt oder dass irgendjemand an ihn glauben würde. Kommt alles nicht vor. Es passiert also vieles im Hintergrund, wie Gott Fäden in der Hand hat und wie er durch Menschen Dinge wieder in Ordnung bringt. Gottes verborgenes Handeln und unser Platz im Leben, das könnte man sagen, sind die beiden Grundthemen, die wir bei Esther finden. Aber schauen wir uns mal an, was Esther überhaupt erlebt, wenn ihr das vielleicht auch gar nicht so ganz vor Augen habt. Es beginnt mit einem Bericht über ein Fest. Der König Ahasveros oder auch Xerxes der Erste genannt, feiert, dass er jetzt seit 3 Jahren im Amt ist. 482 vor Christus. Und für 3 Jahre Amtszeit, hat er sich gedacht, ist ein halbes Jahr lang Fest angemessen. Nur mal ein paar Zahlen, um zu sehen, wen wir da vor uns haben, wie mächtig der König ist. 20.000 Soldaten schickt er in den Krieg gegen die Griechen. 127 Provinzen stehen unter seiner Herrschaft. Er regierte vom Indus bis zum Nil, ein riesiges Reich. Wie also gesagt, 180 Tage lang Party sind angesagt mit der Oberschicht. Nicht alle sind zunächst eingeladen und es wird maßlos gegessen und getrunken. Zwischendurch werden Paraden abgehalten, damit der ganze Reichtum dieses Riesenreiches vor den Gästen präsentiert werden kann. Und erst am Ende steht ein Volksfest an. 7 Tage von den 180 dürfen dann auch alle mitfeiern. Und irgendwie schien es dem König ein wenig langweilig zu werden und er sagt dann, meine Frau soll doch mal hierher kommen, ich möchte nämlich sie auch mal präsentieren. Nachdem er all seinen Reichtum vorgeführt hat, wird nun die Frau, also seine Hauptfrau, er hatte viel mehr an Nebenfrauen, aber seine Hauptfrauen mit dem schönen Namen Vashti. Warum nach all den Wochen, habe ich mich gefragt, warum erst jetzt? Warum war nicht schon von Anfang an seine Hauptfrau dabei? Warum zeigt er sie jetzt? Wahrscheinlich nicht wegen ihrer Intelligenz oder ihrer starken Persönlichkeit, sondern allein aufgrund ihrer Schönheit. Behängt mit teurem Schmuck soll sie jetzt auch noch vorgeführt werden, präsentiert werden. Aber die hat einen eigenen Kopf, die Vashti, und wird sich gedacht haben, ich soll mich da zeigen, nachdem die so lange gefeiert haben? Auf keinen Fall. Und ich bewundere sie dafür, dass sie sich nicht beugt und dass sie ihre Würde nicht entehrt. Sie hat keine Lust, sich zur Schau stellen zu lassen und sagt nein. Eigentlich undenkbar im alten Orient, denn eigentlich müsste sie, wenn der Mann befiehlt, auch springen und folgen. Aber die Königin tut das nicht. Der König überlegt, jetzt kommt die nicht. Und wenn das bekannt wird und Schule macht, dann sind wir als Männer geliefert. Dann haben wir unsere Stellung bald verloren, wenn jede Frau tut, was sie einfach so für richtig hält. Konsequenterweise entlässt er sie also als Frau, schickt sie in den Nebenharem und steht ohne Königin da. Muss sich also eine neue Hauptfrau suchen, weil er sie eben braucht. Und er veranstaltet Persiens Next Topmodel. Eine Wahl, eine Miss Persien-Wahl, und die Bewerberinnen werden dafür ordentlich vorbereitet. 12 Monate werden beschrieben, werden diese Frauen darauf vorbereitet, auf die Präsentation. 12 Monate Beauty Farm für alle Bewerberinnen, baden, den Körper mit Öl und Creme pflegen, Parfüm auflegen, Haare machen, Maniküre, Make-up. Es wird alles beschrieben, was da alles ausgepackt wird, um diese Frauen schön zu machen. Und ab da kommt jetzt die Esther ins Spiel. Noch heißt sie Hadessa, ihr jüdischer Name. Und da wird es nun wichtig, dass sie ja, so circa 15, 16 Jahre alt ist, gesellschaftlich nichts Herausragendes darstellt, aber schön ist. Und die 12 Monate gehen um, die Bewerberinnen tanzen also alle beim König Ahasveros vor und er sucht sich gerade diese Esther aus. Esther, die Jüdin, aber der König weiß davon nichts und sie hält es auch geheim. Und wieder hat der König einen Anlass, ein Fest zu feiern. Jetzt hat er ja eine neue Frau gefunden. Er setzt sie ein als Königin, zieht in den Palast ein und steht dann sozusagen auch dem Harem vor, diese Esther. Ihr Cousin Mordecai ist nach wie vor sehr besorgt um sie, auch wenn sie jetzt verheiratet ist und beim König im Palast wohnt. Der geht jeden Tag zum Tor des Palastes, unterhält sich mit diesem und mit jenem, hört, was es für Neuigkeiten gibt, und lässt seiner Pflegetochter immer mal wieder kleine Briefe zukommen, damit sie auf dem Laufenden ist, was so im Königreich passiert und in ihrem Volk. Und eines Tages hört dann der Mordecai, wie 2 hohe Beamte sich gegen den König verschwören und ein Attentat vorbereiten. Mordecai ist erschrocken und informiert sofort die Esther per Briefpost. Esther wiederum gibt es an den König weiter, der Anschlag wird vereitelt. Und Mordecai schafft es in die königlichen Chroniken als Mann, der dem König das Leben gerettet hat. Und die Folge des Attentats ist nun, dass der König einen ganzen Teil seiner Beamten austauscht, einen neuen Premierminister ernennt. Und was dann geschieht, das möchte ich euch gerne mal vorlesen aus dem 3. Kapitel. Einige Zeit später erhob König Ahasveros Haman, den Sohn von Hamedata, ein Nachkommen von Agag, zu seinem ersten Minister. Alle Beamten des Königs in der Torhalle des Palastbezirks knieten vor Haman nieder, beugten sich ganz tief, denn der König hatte es befohlen. Mordecai aber blieb stehen und verbeugte sich nicht. Die Leute des Königs fragten ihn, warum gehorchst du dem Befehl des Königs nicht? Weil ich Jude bin, sagt er. Tag für Tag setzen sie ihm zu. Haman sollte er diese Ehre erweisen. Aber Mordecai hörte nicht darauf. Dann gingen sie hin und zeigten ihn an. Sie verpetzten ihn, denn sie wollten sehen, was der Haman zu Mordekais Begründung sagen würde. Haman war wütend, als man ihn darauf hinwies, dass Mordekai sich nicht vor ihm niederwarf. Aber es war ihm zu wenig, ihn nur selbst zu bestrafen. Und da sie ihm gesagt hatten, dass Mordekai zum jüdischen Volk gehörte, beschloss er also, alle Juden im Persischen Reich, das ganze Volk von Mordekai, auszurotten. Mordekai bleibt standhaft, kniet nicht nieder vom Premierminister, wie es alle machen. Und es ging ja nicht darum, normale Ehre zu erweisen, sondern er wollte wie ein Gott angebetet werden. Aber Mordekai sagt, für mich gibt es nur einen Gott, vor dem ich niederknie. Und das bist sicherlich nicht du, Haman. Ich werde keine anderen Götter anbeten, das tue ich nicht. Ähnlich wie Ex-Königin Vashti hat auch Mordekai ziemlich Rückgrat bewiesen. Und diese Szene ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt im Buch Esther. Eine Szene, finde ich, die bis heute aktuell ist. Eine Szene, in die ich mich hineinversetzt fühle und vielleicht ihr ja auch. Denn die Frage geht ja dahin, wem dienen wir oder vor wem gehen wir auf oder in die Knie? Oder andersherum positiv gefragt, wo sind wir gefragt, stehen zu bleiben? Nicht niederzuknien, wie es alle tun, und nicht zu huldigen als Werte- oder Gottersatz. Gerade in der aktuellen politischen Lage ist das, glaube ich, eine besondere Frage, die sich auch an uns als Christen stellt. Wer ist eigentlich Gott für mich und für welche Werte steht eigentlich dieser Gott und somit auch ich, wenn ich mich hinknie oder eben nicht auf die Knie gehe? Fragen, die heute, wie in der ganzen Geschichte, immer wichtig waren. Die ersten Christen mussten sich das auch fragen. Wollen wir vor dem römischen Kaiser niederknien und ihn wie ein Gott verehren? Oder lieber zu den Löwen in die Arena? Was wollen wir? Luther musste sich die Frage stellen, vor Kaiser, König und Papst stehen zu bleiben, am Evangelium festzuhalten oder klein beigeben. Eine Frage, mit der die bekennenden Christen im Dritten Reich konfrontiert waren. Wollen wir dem Führer gehorchen oder soll die gnädige, liebevolle Botschaft Jesu für alle Menschen Maßstab sein? Oder in der ehemaligen DDR, wem wollen wir dienen? Wer ist der wahre Herr? Oder heute in Russland, Nordkorea, China und anderen Staaten, wo auch Menschen teilweise erwarten, dass man sie nahezu als Gott verehrt oder die sich zumindest so verhalten. Die Geschichte ist uralt und trotzdem so aktuell. Vor wem gehe ich in die Knie? Wem opfere ich Zeit und Geld ohne Ende? Wem huldige ich? Wer oder was ist eigentlich mein Gott? Mordekai bleibt stehen, obwohl es viele andere gibt, die das nicht tun. Das ist nicht einfach, es etwas anders zu machen, als es die große Masse tut. Und es wird ja auch berichtet, sie reden auf ihn ein. Sie versuchen ihn noch umzustimmen. Mach mit, warum machst du es nicht? Aber er bleibt stehen. Heute sagen ja immer wieder viele Menschen, dass sie glücklich sind, in einem freien Land zu leben, in dem man seine Meinung sagen kann. Und das ist auch richtig. Und trotzdem beschleicht mich das Gefühl, dass diese Freiheit langsam immer mehr beschränkt wird. Dass man aufpassen muss, von welcher politischen Gruppierung man sich distanziert oder offen ausspricht, dass man sie ablehnt oder diese Hintergedanken, Hinterparteiprogramm hinterfragt. Nicht, dass am nächsten Tag noch dein Haus oder dein Auto beschmiert sind oder beschädigt worden sind. Mordekai hat einen Glauben und Prinzipien. Und das bringt ihn in Lebensgefahr. Aber nicht nur ihn, sondern sein ganzes Volk. Denn Haman bringt ein Gesetz auf dem Weg mit dem Ziel, alle Juden auszurotten. Die, die ihm nicht passen, werden eben vernichtet. Alle Juden im Persischen Reich sollen umgebracht werden. Gerade uns als Deutsche, denke ich, durchzuckt da so ein Schauer und lässt uns auch hellhörig werden, wenn man in unserer Geschichte zurückdenkt, wo auch dieses Ziel verfolgt wurde. Haman lässt es loswerfen, um den Tag zu bestimmen, an dem diese Vernichtung stattfinden soll. Denn er ist abergläubig und will wissen, wann ist denn der perfekte Tag für einen Massenmord? Das Los, das geworfen wird, bestimmt den 13. Tag des 12. Monats und Mordekai ist fassungslos. Er lässt Esther informieren und bittet sie, kannst du als Königin nicht beim König ein gutes Wort für uns einlegen, für dich und dein Volk? Das ist allerdings gar nicht so einfach, wenn es auch erstmal so klingen mag, denn zum einen weiß der König ja immer noch nicht, dass sie Jüdin ist. Und zum anderen lebten Männer und Frauen damals sehr getrennt. Und auch als Königin muss Esther ihren Mann erstmal um eine Audienz, also um einen Termin bitten, dass er sie vorlässt. Nicht einfach beim Mittagessen war das möglich, zu sagen, da ist was im Gange, kannst du da mal eingreifen. Und wenn der König schlecht drauf war, dann konnte das auch länger dauern, bis sie mal vorgelassen wurde. Also eine recht schwierige Aufgabe, die der Mordekai da an die Esther weitergibt. Und dann sagt Esther zu Mordekai, du und die ganze jüdische Gemeinde betet für und fastet für mich. Dann will ich Mut fassen und will zum König gehen. Auch das finde ich in dieser Geschichte wunderbar beschrieben, dass es Situationen gibt, in denen wir Mut haben sollten, den wir selber nicht haben. Und dass wir dann andere brauchen, die für uns beten, die für uns glauben, die für uns eintreten, damit ich einen Schritt gehen kann, damit ich all meinen Mut zusammennehmen kann und noch welchen dazu kriege, damit ich es überhaupt schaffe. Aber dazu gehört, dass Esther das auch ausspricht, dass Esther auch sagt, dass sie Angst hat, dass sie es ohne diese Hilfe nicht schafft, dass ich mich dem anderen gegenüber öffnen muss, dass ich sagen muss, hey, ich schaffe das nicht ohne dich, ich habe Angst in der und der Situation. Und ich glaube, das ist auch eine Ermutigung an uns, dass wir, wenn wir für eine Situation nicht genügend Mut haben oder wenn wir mehr Kraft brauchen, als wir selbst aufbringen können oder etwas uns überfordert, dass wir dann Menschen haben, die uns den Rücken stärken. Aber dafür muss man auch sagen, wofür man Gebet braucht. Wie sollten es sonst die anderen wissen? Esther also sagt, ich brauche Mut, betet für Mut. Und durch das Gebet bekommt sie diesen Mut, wagt den Schritt in den Palast ihres Mannes und wird auch vorgelassen. Und dann passiert etwas, das Hollywood-reif ist. Der König lässt sie zu sich kommen und fragt, was hast du denn auf dem Herzen? Hast du irgendeinen Wunsch? Ich bin bereit, dir bis zur Hälfte meines Königreichs zu geben. Esther verbeugt sich und sagt, wenn du, mein König, es möchtest, dann lade ich dich heute Abend mit Haman gemeinsam zum Essen ein. Eine gemeinsame Mahlzeit. Der König willigt ein und lässt Haman herholen. Gemeinsam genießen sie den Abend in vollen Zügen und am Ende des Abends sagt Esther dann, ach, das war so nett, kommt doch morgen Abend nochmal wieder. Dann wiederholen wir das. Kein Wort von der Gefahr. Nur ein nettes Essen und morgen wiederholen wir das. Die Männer gehen nach Hause und Haman ist richtig begeistert und denkt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich angekommen im Machtzentrum, jetzt kann mich keiner mehr stoppen. Und in ihm wächst der Größenwahn, sodass er nicht schlafen kann. Und was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Man lässt einen riesengroßen Galgen in seinem eigenen Garten aufstellen. Zumindest, wenn man Haman ist. Und denkt sich, ich fange schon mal an. Meine Pläne, die ich habe, da nehme ich mir schon mal den Mordekai vor. Und damit der dann auch wirklich gut zu hängen kommt, baue ich den schon mal auf den Galgen in meinem eigenen Garten. Der König wiederum kann auch nicht schlafen, wälzt sich hin und her, vielleicht hat er zu viel gegessen. Er liegt wach und dann liest er, wie das manche so machen, wenn sie nicht schlafen können. Nimmt sich die Chronik seines Landes vor und liest. Und plötzlich kommt er an die Stelle, Mordekai, Mordekai, da war doch was. Ah, der hat mir ja das Leben gerettet und ich habe vergessen, ihm zu danken. Naja, das geht aber nicht, der hat keinen Orden, der hat noch nichts von mir bekommen, das muss sich ändern. Am nächsten Morgen also Dienstbesprechung, Haman kommt zum König und der König sagt zu Haman, hey, hör mal zu, ich habe da jemanden, dem bin ich echt noch was schuldig, was könnte ich dem denn Gutes tun, um ihm zu zeigen, wie wichtig er mir ist und was er mir Gutes getan hat. Haman denkt natürlich, damit bin ich gemeint, was würde ich mir denn wünschen? Und er zählt auf. Man sollte ihn zuerst schön einkleiden, ihn auf das königliche Pferd setzen. Und dann sollte ein Diener vor diesem Pferd vorweglaufen und er sollte durch die ganze Stadt reiten und einer sollte immer laut ausrufen, dies ist der Mann des Königs, der ihm das Leben gerettet hat. Der König ist begeistert. Das ist eine super Idee. Dann geh mal hin, hol mal den Mordekai, setz ihn auf das Pferd und du gehst vorne weg. Haman ist völlig von den Socken, erschrocken. Das hat er sich anders gedacht. Aber er führt den Befehl pflichtbewusst aus, muss also den ganzen Tag vor Mordekai herlaufen und immer wieder rufen, wie toll dieser Mann dem König das Leben gerettet hat. Und ich kann mir gut vorstellen, mit welcher Laune dann der Haman abends zum Essen zu Esther mit dem König wiedergekommen ist. Und bei diesem Essen sagt der König wieder, Esther, was wünschst du dir? Hast du einen Wunsch? Bis zur Hälfte des Königreichs kannst du dir wünschen. Und jetzt wird Esther offen. Mein König sagt sie, gib mir mein Leben und das Leben meines Volkes. Denn wir sind alle verraten und verkauft, ich und mein Volk, wir alle sollen getötet werden. Der König ist tief erschrocken und fragt, wer hat denn das veranlasst? Und Esther zeigt nur schweigend auf Haman. Der König, irritiert, verwirrt, muss erstmal raus. Es wird beschrieben, er geht erstmal in den Garten, um nachzudenken, die Situation einzuordnen. Esther und Haman bleiben zurück. Und dann wird weiter beschrieben, gerade in dem Augenblick, in dem der König aus dem Palastgarten in den Festsaal zurückkam, warf sich Haman auf die Bank, auf der Königin Esther lag. Und der König brüllte, will er jetzt auch noch die Königin in meinem eigenen Palast und vor meinen Augen vergewaltigen? Kaum hatte der König die Frage ausgesprochen, verhüllte man Hamans Gesicht und führte ihn ab. Und ein Soldat, der daneben steht, bemerkt auch noch so fast nebenbei, wie es beschrieben wird, ach übrigens, lieber König, ich bin an dem Haus von Haman vorbeigelaufen und habe im Garten so einen merkwürdigen Galgen gesehen, 25 Meter hoch. Der soll wohl für Mordekai sein. Haman wird gehängt. Und zwar genau an dem Galgen, den er zuvor für Mordekai aufgerichtet hat. Wer anderen einen Galgen baut, baumelt offensichtlich selbst daran. Wenn man die Geschichte liest, dann kann man einerseits teilweise nur schmunzeln und gleichzeitig ist sie doch so tragisch. Der Haman hängt da, ist nicht mehr am Leben, Mordekai nimmt seinen Posten ein, wird der neue Mann im Staat. Ende gut, alles gut? Leider noch nicht ganz. Denn das Problem, auch wenn Haman nicht mehr da ist, besteht immer noch, dass dieses Gesetz von ihm in Kraft ist. Am 13. Tag des 12. Monats sollen alle Juden vernichtet werden. Und nach persischem Recht konnte nicht einmal der König ein Gesetz, das einmal gilt, einfach durchstreichen und es wegnehmen. Er kann also nicht sagen, Kommando zurück, wir machen das jetzt nicht. So geht's nicht. Er muss also tricksen. Und der König erlässt ein zweites Gesetz, das besagt, alle Juden haben alle Rechte, sich gegen jegliche Angriffe zu wehren. Und sie dürfen alles, was in ihrer Macht steht, tun, um sich zu schützen. Der König versorgt die Juden mit Widerstandsrecht, mit Waffen, sodass sie sich auch selber schützen können. Und dann kommt der Tag, der 13. Aber die Juden sind gut ausgerüstet, können sich wehren und bleiben alle am Leben. Und Esther führt dafür einen Feiertag ein. Das Purimfest, das bis heute gefeiert wird. Das Purimfest ist das Losfest. Haman hatte das Los geworfen und daran erinnert dieser Feiertag, den die Israeliten feiern, dass Gott sie am Leben erhalten hat, dass sie beschützt worden sind und dass sie nicht ausgerottet wurden. Purimfest bis heute groß gefeiert. Ähnlich wie der Karneval hier. Kinder sind verkleidet, so wird es heute gefeiert. Man beschenkt sich gegenseitig und noch wichtiger, die sozial Schwachen werden gerade an diesem Tag beschenkt. Und alle Nichtjuden sind herzlich eingeladen mitzufeiern. Ein Fest, an dem man nicht nur an sich selber denkt, sondern die sozial Schwachen und die ausländischen Mitbürger mit hineinnimmt. Sie auch sind alle eingeladen. Eine Geschichte, wie ich finde, in der vieles zu finden ist. Und wir haben eine Jahreslosung, wo drin steht, alles unter euch geschehe in Liebe. Das kann man auch hier gut anwenden, dieses Motto. Denn alle Beteiligten haben irgendwie aus Liebe gehandelt. Esther und Mordecai aus Liebe zu ihrem Volk. Haman zugegebenerweise aus Selbstliebe. Und der König aus Liebe zu seiner Esther. Und ganz im Hintergrund hat Gott auch gehandelt. Aus Liebe zu seinen Menschen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir diese Geschichten immer wieder neu lesen und immer wieder neu auch für uns anwenden und dass wir dann auch auf aktuelle Fragen aktuelle Antworten kriegen können und dass wir dadurch unterstützt werden in der Umsetzung von alles unter euch geschehe in Liebe. Das wünsche ich mir und das wünsche ich auch euch. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied.